Hello zur Nummer 103 des CCH. Auf die musst du dir ein kleines bisschen länger warten. Sommerpause und das liebe Leben kam etwas dazwischen. Aber dafür bekommt ihr diesmal nach über einem Jahr mal wieder eine Community-Episode. Trotz weniger Episoden hat sich hier einiges getan. In der Late Night hatte ich es schon angekündigt. Die CCH-Con für den 8.2.2025 ist fix. Der wunderbare Shackspace in Stuttgart stellt uns wieder seine Räume zur Verfügung. Aber natürlich gibt es auch ein paar Neuerungen. Das letzte Mal war es sehr voll und kuschelig, deswegen bekommen wir diesmal mehr Platz für Mensch und Keyboard. Natürlich wird es auch Nametags und überarbeitete Specsheets geben, aber worauf ich am meisten gespannt bin, ist Folgendes. Es wird Talks geben. Yep, richtig gehört. Wenn ihr also vorhattet, zur CCH-Con zu kommen und schon immer mal vor anderen Menschen über eure Projekte sprechen wolltet, dann habt ihr bei der nächsten CCH-Con die Möglichkeit. Wie viele Talks es werden, muss ich noch planen, aber ihr werdet es mitbekommen. Eure Talks einreichen könnt ihr bald, und zwar auf cch-con.de. Den Start des CFP erfahrt ihr über die üblichen Kanäle. Der PCB Exchange wird natürlich auch auf der CCH-Con sein. Auf der Mechanicon ist der Exchange gut angenommen worden und hat mittlerweile auch den Weg auf die Datenspur in Dresden und auf das Meetup in Hamburg gefunden. Und wo wir hier gerade bei der Mechanicon sind, die hat nämlich auch schon ein Datum, und das ist der 11.10.2025, und auch hier planen wir schon fleißig Dinge, aber die werden erst zum passenden Zeitpunkt bekannt gegeben. Zurück zum Exchange. Wer den Exchange nicht kennt oder sich nichts darunter vorstellen kann, gibt's hier mal eine kleine kurze Erklärung. Der Exchange ist dafür gedacht, nicht mehr benötigte Keyboard-PCBs wieder zurück in die Community zu bringen. Das heißt, wenn ihr noch PCBs rumliegen habt, die ihr nie im Leben bauen werdet, oder ihr habt noch welche übrig von der letzten JLC-PCB-Bestellung, dann könnt ihr die mitbringen, oder? Ihr schickt sie mir her und wir packen die in den Exchange, damit andere die Möglichkeit bekommen, die Boards zu bauen. Andersrum ist natürlich auch möglich. Schaut euch beim nächsten Exchange um, ob ihr ein PCB findet, das euch gefällt, und nehmt es einfach mit. Kostenlos. Ganz ohne Regeln funktioniert es natürlich nicht, aber die sind überschaubar und simpel gehalten. Die erste, bleibt fair, stopft euch also nicht alle PCBs in die Taschen, sondern lasst noch was für die anderen übrig. Die Nummer 2, no reselling, heißt so viel wie, hier geht's nicht ums Geld. Ihr bekommt keins für die PCBs und wir nehmen keins dafür. Die dritte Regel, bitte nur funktionierende PCBs. Ist ja keine Entsorgungsstation hier. Die vierte, tape your stuff. Es gibt Kreppband und Stifte am PCB Exchange. Gerade bei Splits ist es sinnvoll, beide Hälften zusammen zu tapen und grundsätzlich, wenn nicht auf dem PCB erkennbar, wenigstens drauf zu schreiben, um welches Board es geht. Und die letzte Regel, have fun. Und ich hoffe, das habt ihr damit. Wo der PCB-Exchange sich rumtreibt und wie ihr PCBs herschicken könnt, findet ihr auf pcb-exchange.de. Zu guter Letzt noch als kleine Info für alle Interessierten. Am 14.11.2024 um 20.30 Uhr gibt der wunderbare Purox einen kleinen KiCad-Einsteigerkurs. Der ist leider Discord-only wegen der technischen Begebenheiten, aber wenn ihr Lust habt, kommt natürlich gerne mit dazu. So, nun aber genug der Interna hier. Haltet eure Augen offen nach dem CCH-Con, CFP und dem PCB-Exchange. Kommen wir nun zum eigentlichen Highlight, dem Community-Talk. Es ist jetzt über ein Jahr her seit der letzten Community-Episode. Damals war es der liebe WTO. Und ich habe mir gedacht, ich erfülle mir selber mal so ein kleines Träumchen heute und arbeite mal den Top-Platz auf meiner Liste von Menschen, die ich gerne mal hier im Podcast haben wollte, ab und habe mir jemanden eingeladen. Und das ist der liebe Apfel. Hallo.
Hallo.
Und wie es so üblich ist bei den Community-Episoden ganz am Anfang, darfst du dich mal vorstellen und mal sagen, wer du bist und was du so alles machst.
Genau. Also ich bin der Apfel. Die meisten kennen mich wahrscheinlich für irgendwelche Tastaturen, die man auf den ersten Blick für ziemlich unbenutzbar hält. Ich habe angefangen mit Tastaturen, ich weiß gar nicht mehr genau wann, ist noch gar nicht so lange her, ne? Vor 2 oder 3 Jahren.
Oh, echt? Jetzt hab ich gedacht, ich habe hier ein Urgestein sitzen.
Nee.
Okay, das macht dann meine nächsten Fragen dann, wenn es dann um die Tastaturen geht, wo du sagst, dass die aussehen, als könnte man sie nicht benutzen, noch deutlich interessanter, weil dann ist ja der Weg dahin relativ schneller. Aber ich will dich gar nicht unterbrechen. Darfst gerne weiter erzählen.
Alles gut. Alles gut. Genau, also wenn ich nicht gerade Tastaturen mache, dann bin ich aktuell neuerdings Vater geworden und beschäftige mich aktuell dementsprechend auch ziemlich viel damit und ziemlich wenig mit Tastaturen. Vielleicht gibt es da irgendwann demnächst nochmal ein bisschen mehr Balance zwischen diesen zwei Dingen, aber genau, das ist aktuell so meine höchste Priorität. Ansonsten, ich finde es immer so ein bisschen schwierig zu sagen, was ich so mache, weil ich immer so Phasen habe, wo ich irgendwie etwas merkwürdige Interessen verfolge. Vor Tastaturen waren das zum Beispiel konstruierte Sprachen. Da habe ich zum Beispiel Tokipona gelernt und mich mit anderen konstruierten Sprachen auch auseinandergesetzt. Und dann waren es irgendwie die Tastaturen und ja, jetzt ist es erstmal Parenting. gibt's da ein deutsches Wort für Elternsein?
Ja. Elternsein.
Genau.
Ja. Sehr cool. Konstruierte Sprachen. Lass uns kurz abdriften. Kannst du mir konstruierte Sprachen erklären?
Also die meisten Menschen kennen das Esperanto, würde ich sagen. Mhm. Oder sowas wie die Sprachen von Tolkien. Also die Idee ist, dass man sich eine Sprache ausdenkt, komplett. Also oder nicht man, sondern dass irgendwer sich mal eine Sprache ausdenkt, die halt dann nicht natürlich entstanden ist, sondern ja irgendwelche Ziele verfolgt, die der Mensch, der die sich ausgedacht hat, irgendwie cool findet. Und zum Beispiel bei den Tolkien-Sprachen ist das ja irgendwie vor allem irgendwie eine Ästhetik. Und ich weiß nicht, wenn man da so ein bisschen tiefer einsteigt, dann weiß man auch, dass eigentlich so diese ganze Herr der Ringe-Hobbit-Geschichte eigentlich nur geschrieben wurde, weil er seine Sprachen irgendwie showcasen wollte.
Okay.
Also, ja, genau. Und ja, es gibt halt irgendwie auch ganz, ganz andere Ideen. Ne? Also es gibt so zum Beispiel logische Sprachen, das ist so die bekannteste Logbahn. Da geht es irgendwie darum, so Prädikatenlogik möglichst sinnvoll abzubilden und irgendwie nicht Mehrdeutigkeit in grammatikalischem Sinne zu haben, so dass man irgendwie, also ich glaube ursprünglich war die Idee mal so eine linguistische Hypothese zu testen. Sapir Whorf, die haben mal überlegt, sage ich mal, dass die Sprache, die man spricht, praktisch bestimmt, was man denken kann. Das ist so die ursprüngliche starke Version von der Hypothese. Mhm. Die ist inzwischen ziemlich eindeutig widerlegt, aber es gibt noch so eine schwache Version davon, die sagt, die Sprache, die man spricht, beeinflusst halt sehr stark, wie man denkt. Da war dann eben bei dieser logischen Sprache irgendwann mal die Idee, hey, wenn wir das machen, dann können wir danach viel, viel logischer denken. Das ist, glaube ich, nicht so ganz der Fall, aber trotzdem irgendwie ein interessanter Ansatz einfach, finde ich. Bei der Sprache, die ich dann gelernt habe, Tokipona, ist eigentlich der Witz, dass es super minimalistisch ist. Also die ganze Sprache hat 120 Wörter. Und das heißt, man kann die auch sehr einfach lernen. Und das war dann auch so ein bisschen der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, das mache ich jetzt einfach mal. Und
Das ist, ja, cool. Also das sprengt gerade so ein bisschen mein Hirn. Das ist, also ich wäre fast dazu geneigt gewesen, mit der ersten These gleichzuziehen, dass die Sprache, die man selber spricht, das Denken deutlich beeinflusst, beziehungsweise wie man denkt und was man denkt, aber schade, dass das widerlegt wurde.
Nee, also okay. dass es beeinflusst wird, ist nicht widerlegt, aber dass es praktisch bestimmt, was man überhaupt denken kann, das ist widerlegt. Okay. Also die Idee war zum Beispiel, dass es irgendwie Sprachen von so Urvölkern oder so gibt, wo einfach gewisse Konzepte nicht drin vorkommen. Und dann war halt irgendwie die These, die können halt diese Konzepte gar nicht denken. Mhm. Und das stimmt halt nicht.
Okay. Gut, in die Richtung gedacht ist es natürlich auch eher gut, dass es widerlegt wurde, weil das wäre schon sehr vorurteilsbehaftet und ähnliches. Okay. Unfassbar interessanter Bereich. Ich glaube, ich muss mich da auch mal in die Richtung, wenigstens mal so ein kleines bisschen, weiß ich, belesen.
Ja, ist auch nochmal ein fieses Rabbit Hole auf jeden Fall.
Das glaube ich. Genau. Aber wir sind da wegen Keyboards.
Ja.
Also ich will das auf keinen Fall schlecht reden, weil das klingt unfassbar interessant, aber ich will mit dir heute über Keyboards reden. Nun designst du ja selber Keyboards, nutzt dementsprechend, denke ich, auch Keyboards, aber du sagst, ja, es hat vor noch nicht allzu langer Zeit angefangen bei dir mit den Keyboards. Wie hat es denn bei dir angefangen? Bist du so ganz ganz typisch, keine Ahnung, 60% Keyboard, irgendwo günstig geklickt, eingestiegen, gedacht, oh, okay, aber da muss noch mehr gehen? Oder wie war das bei dir?
Ja, also es war tatsächlich, glaube ich, noch so ein bisschen anders. Also eigentlich, irgendwann ist mal meine Laptop-Tastatur kaputt gegangen. Die hatte dann so Wackelkontakte und ich konnte die nicht mehr sinnvoll benutzen. Und dann habe ich mir damals von meinem Vater noch so eine alte PS2-Tastatur in so einem beigen Plastikcase. Okay. War tatsächlich Cherry, aber nichts mit irgendwie benutzbaren Teilen ausgeliehen, weil ich einfach eine Tastatur brauchte, weil ich sonst dieses Gerät nicht mehr bedienen konnte. Und habe dann aber überlegt, dass ich irgendwie mal einen sinnvollen Ersatz brauche, weil dieses PS2-Ding war irgendwie auch nervig. Da brauchte man immer so einen Adapter. Und dann habe ich irgendwie angefangen so zu gucken, ne, damit ich mir keinen komplett neuen Laptop kaufen muss, ich kaufe mir einfach eine neue Tastatur und fertig. Und dann habe ich natürlich erstmal irgendwie so gedacht, okay, einfach irgendein Billigding, keine Ahnung, ne, das muss halt einfach nur Tasten eingeben können oder ich muss damit irgendwas eingeben können. Und dann ging es aber natürlich los, wie das so ist, wenn man sich irgendwas kaufen will, dass man sich so ein bisschen umschaut, was es so gibt. Ich glaube, damals war ich noch relativ viel auf Reddit unterwegs.
Okay.
Und habe dann wahrscheinlich zufällig irgendwie mal Posts von irgendwelchen mechanischen Tastaturen Subreddits gesehen oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich da drauf gekommen bin. Jedenfalls kam ich dann auf den Trichter, dass ich mir irgendwie was ein bisschen Fancyeres holen will. Und es war auch irgendwie für mich relativ schnell klar, dass ich Interesse daran habe, irgendwie was so ein bisschen kleiner ist, weil ich das einfach ästhetisch schöner fand.
Mhm.
Als erstes hatte ich, glaube ich, so, ich glaube, relativ typisch für die Zeit, so ein Tofu im Auge.
Ah, okay. Ja, der Klassiker damals, das ist richtig.
Genau. Und das war dann erstmal so eine Idee. Und dann habe ich mich aber weiter informiert und bin irgendwie drauf gekommen, dass ich ja erstmal ausprobieren kann, mit wie viel oder wenig Tasten ich überhaupt klarkomme. Und habe dann praktisch mit K-Monad die Tastaturbelegung von dieser ausgeliehenen Tastatur an meinem Laptop geändert. Und das ging, glaube ich, erstmal los, dass ich ja irgendwie erstmal so ein Layer oder sowas hatte und irgendwie dann angefangen habe, so Pfeiltasten und so auf dem Layer zu haben, damit ich die Hand nicht mehr so viel bewegen muss und solche Späße.
Ganz kurz, wenn ich kurz reingrätschen darf, K-Monad ist ein Tool, wo du das rein softwareseitig auf dem Rechner dein Keyboard-Layout definierst, richtig?
Richtig, genau. Okay. Das interceptet irgendwie die Inputs, bevor die beim Rest des Betriebssystems ankommen und dann kann man da praktisch genauso, wie man es auch in QMK oder CMK machen kann, ja, alle diese schönen Features, die haben, kann man damit dann eben auch softwareseitig machen.
Okay.
Genau. Und dann habe ich halt einfach angefangen und irgendwie wurde die Keymap halt immer kleiner. Und ja, dann hatte ich tatsächlich, bevor ich weiter überlegt habe, praktisch die Map schon so weit reduziert, dass ich irgendwie bei irgendwas zwischen 30 und 40 Tasten war.
Oh, okay.
Und dann bin ich irgendwann, hatte ich so eine, ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, keine Korn, irgendwas mit 5 Spalten nur.
Mhm.
Irgendwie, aber sowas in der Art. Und bin dann, glaube ich, damals noch den Mechanical Keyboards Deutschland Server gejoint und habe da mir irgendwie mal nachgefragt, und dann war so die erste Antwort, ja, hier geh mal in den komischen Tastaturen-Channel. Und
sehr gut.
Dann habe ich da irgendwie nachgefragt und dann meinten, ja, wurde mir da irgendwie so ein bisschen was erzählt halt dazu. Ne? Und dann habe ich, glaube ich, von Till, glaube ich, damals, Micro Fortnite, ein ADAX-PCB bekommen. Ich glaube sogar gegen Versand nur. Und weiß nicht, ob du das gerade im Kopf hast, aber es ist
gar
praktisch
nicht,
ist praktisch 5x3+2, also ganz klassische 34-Tasten-Split. Relativ intensiver Stagger, also ich glaube, der Pinky ist fast ein U weiter unten als der Ringfinger.
Oh wow, okay.
Ich habe es gerade nicht so 100% vor Augen mehr, muss ich sagen. Genau, aber das war dann meine erste Tastatur, die so richtig in diese Richtung ging. Und ich fand die auch erstmal sehr, sehr geil, sehr lange. Ich habe die direkt wireless gebaut und war eigentlich total zufrieden damit. Und dann war aber irgendwann, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie genau das zustande kam. Also ich habe auf jeden Fall verfolgt, dass es, also Geist hat dann irgendwie nochmal so ein Claw-Group beigemacht. Und die Claw ist ja schon ziemlich intensives Projekt, so auch was Lötfähigkeiten angeht und da war ich mir irgendwie noch nicht so sicher und hatte halt wirklich erst dieses ADAX gelötet und da, ich glaube, da sind noch nicht mal Dioden drauf, also das ist wirklich relativ simpel. Und dann habe ich aber, ich glaube auch von Geist damals noch einen Klotz erstmal noch bekommen, weil ich so dachte, hey, ich mache jetzt einfach langsam sozusagen. Ich brauche sowieso eine zweite fürs Büro und arbeite mich sozusagen langsam von der Komplexität hoch. Und dann habe ich erstmal eine Klotz gebaut. Dann irgendwann die Claw eben auch mit dem Group Buy. Und dann hatte ich diese drei Dinger und war eigentlich mega zufrieden. Ne? Also irgendwie Chalk mal ausprobiert, MX mal ausprobiert. Und das war dann alles sehr cool. Und dann war eigentlich alles Weitere, was dann passiert ist, erstmal noch so ein bisschen irgendwie, ja, einfach nur noch aus Interesse irgendwie weiter gucken, was gibt's noch. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass ich noch eine weitere Tastatur bauen werde an dem Zeitpunkt.
Okay. Hattest du schon davor irgendwie so Berührungspunkte zu irgendwelchen Hardware-Basteleien?
Nee, gar nicht.
So komplett von 0 auf 100 gleich dann innerhalb kürzester Zeit von der PS2, keine Ahnung, 100% Tastatur gleich volle Kanone rein ins Split-Business quasi.
Ja, genau, im Prinzip. Ja, also ich meine, ich hatte ja, wie gesagt, das auf Software-seitig schon noch geübt vorher und war mir dann schon sicher, dass es geht. So, also okay. Das würde ich auch weiterhin jedem Menschen empfehlen, der irgendwie Interesse daran hat, das mal zu probieren. Das ist einfach meiner Meinung, also ist sowieso die günstigste Variante und man kann aber auch relativ schnell merken, ob das was für einen ist, glaube ich.
Das stimmt natürlich, das ist richtig, weil ich bekomme auch relativ oft mit, dass Menschen fragen, ja, und ich weiß nicht, ob eine Split was für mich ist, ich weiß nicht, ob das Layout was für mich ist, sind das nicht viel zu wenig Tasten und alles drum und dran? Ja, weil so meine Gedanken sind dann immer so, ja, such dir was Günstiges, bau dir eine Korn zum Beispiel, die kann man relativ günstig bauen, aber das braucht's gar nicht. Du hast recht, man kann das Ganze erstmal rein softwareseitig testen. Das hatte ich so nie auf dem Schirm.
Ja, wobei Split ist schwieriger, aber zumindest das Layout
kann man. Genau, aber so ein grobes Gefühl dafür könntest du schon kriegen, wenn du es da so softwareseitig vielleicht so in die Richtung mal aufbaust. Das könnte schon sein. Ja,
man kann so ein, zwei Spalten nach außen gehen, ne, auf einer normalen Tastatur noch, aber.
Genau, da hast du so ein kleines bisschen Platz, das ist richtig. Kannst du grob überschlagen, wie lange du gebraucht hast, um das Ganze effektiv nutzen zu können? Also von wirklich Standard, QWERTY oder QWERTZ, je nachdem, hin zu deinem selbstgebauten Layout?
Boah, das ist eine gute Frage. Also bis zu meinem selbstgebauten Layout, was war das jetzt genau?
Beziehungsweise das, was du dir dann per K-Monat gebaut hast.
Ach so, okay. Ja, ich bin gleichzeitig auch auf CoalMAC umgestiegen damals.
Okay.
Man muss dazu sagen, oder ich muss zugeben, dass ich auf QWERTY nie 10 Finger schreiben konnte. Also da habe ich mehr so ein, ich weiß nicht wie viele, also irgendwie 3-4 Finger sowas. Okay. System. kann man es eigentlich nicht nennen, aber
doch,
nee, genau. System. Und ja, brauche ich auch nicht mehr zum Glück. nee, genau. Und dann habe ich aber angefangen praktisch 10 Finger schreiben direkt auf CoalMAC, auch damals noch auf K-Monad, auf diesem Rowstagger-Ding. Ja, also ich glaube, nee, ich habe echt keine Ahnung mehr, wie lange das gedauert hat. Okay. Kann ich gar nicht sagen. Also ich würde sagen, ungefähr so Wochen, bis ich irgendwie halbwegs okay klar kam und das nicht mehr so nervig war, dass ich es gelassen habe.
Okay. Zwischendurch. Wunderbar. Ja, was ich auch immer höre, ist, wenn man doch eh gerade schon dabei ist, ein komplett anderes Keyboard-Layout zu lernen, beziehungsweise einen anderen Keyboard-Aufbau, sagen wir es so, am besten gleich ein neues Layout mitlernen, wenn man das eh vorhatte. Fandest du es eher hinderlich, dann direkt auf CoalMAC umzusteigen? Oder hättest du jetzt gesagt, eins nach dem anderen, also Schritt für Schritt, erstmal die andere Tastaturart ausprobieren, dann später der Wechsel aufs andere Layout? Oder würdest du auch sagen, weil das ist die Stimmen, oder das sind die Stimmen, die ich ganz oft gehört habe, wenn du es vorhast, machst gleich alles zusammen, weil du wechselst eh dein Keyboard.
Mhm.
Wie siehst du
das? Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, alles zusammenwechseln. Aber ich meine, man muss dazu sagen, ich habe ja, wie gesagt, erstmal auf dem Rowstagger weitergetippt. Mhm. Und ich konnte vorher noch kein 10 Finger schreiben. Also das heißt bei mir die Situation einfach auch irgendwie ein bisschen eine andere. Aber für mich war das, also ich habe tatsächlich, glaube ich, am Anfang noch so ein, zwei Tage versucht, QWERTY 10 Finger schreiben zu lernen.
Okay.
Und das war einfach nur schrecklich. Und dann habe ich irgendwie in dem MKD-Discord, glaube ich, so den Hinweis bekommen, hey, wenn du jetzt eh schon auf Split gehst, dann probier doch gleich mal CoalMAC. Und dann habe ich das probiert und ich war, also wirklich, ich habe dann mit so einer, ich glaube, CoalMAC Academy war das damals. Da fängt man ja so an, nur so die Home Row zu üben. Und ich habe schon sofort gemerkt, das ist so viel angenehmer, das 10 Finger zu schreiben. Also es ist wirklich einfach so ein Unterschied gewesen, wo ich nicht mehr das Gefühl hatte, ich verknote mir die Finger damit.
Okay.
Obwohl ich halt wirklich noch bei 5 Wörtern pro Minute oder so war. Also ja. Genau. Also ich würde das auf jeden Fall auch immer empfehlen, direkt zu wechseln.
Okay.
In jedem Fall. Also wenn ihr noch bei QWERTY oder Quert seid, einfach sofort wechseln.
Pauschal, egal ob ihr das Keyboard wechselt oder nicht.
Ja, natürlich, ja.
okay, also das heißt, bei dir ging das alles eher so über die, schon ein Stück weit Ergonomie auch, natürlich vom Layout her, an sich über das Layout. Haben da so andere Hardware-Komponenten bei dir eine Rolle gespielt? Also bei mir war es eindeutig die Möglichkeit, vom Tippgefühl her, das zu ändern. Das war so einer der Punkte, die mich in dieses ganze Hobby mit reingetrieben hat. Also wirklich die Switches dann im Prinzip, dass du deine verschiedenen Druckstärken hast und wie sich Switches anfühlen. Hat das für dich auch eine Rolle gespielt oder war das erstmal so komplett zweitrangig? Ging es dir wirklich erstmal rein um das Layout?
Ja, das war echt zweitrangig. Also das ist auch immer noch nicht so ganz mein Ding. So. Also ich hab inzwischen so Favorites, was Switches angeht.
Welche sind?
Und also, ja, je nachdem. MX mag ich eigentlich gerade am liebsten die Litchix Lucy. Okay. Die finde ich sehr gut. Trash finde ich auch sehr gut. Ein bisschen zu schwer für mich, um ehrlich zu sein.
68 Gramm, oder?
Wenn nicht, keine Ahnung. Da sieht man schon, ich bin nicht so in dem Switch-Game drin. Bei Chocks bin ich absolut auf Nocturnals hängen geblieben. Also ich würde, glaube ich, keine anderen mehr nutzen wollen. Also vom Gewicht her schon gar nicht. Und ja, also was der Unterschied so vom Tippgefühl zwischen den Silent und den nicht-Silent Chocks ist, muss ich, glaube ich, nicht extra erwähnen.
Nee, das sind in der Tat wunderbar. Die haben mich auch sehr, 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 sehr überrascht. Also da war ich auch richtig fasziniert von den Switches. Habe ich auf eine Zilpzeit drauf.
Sehr gut, das ist genau die Kombination.
Ja, ich habe es mir nämlich gerade fast gedacht, das ist dann so der perfekte Bild quasi. Okay, nicht schlecht. Ja, auch interessant, das mal zu hören aus einer anderen Perspektive, dass man da wirklich über das Layout einsteigt in dieses ganze Hobby und dann da weiter forscht quasi und die ganzen Hardware-Komponenten erstmal völlig außen vor lässt. Aber.
Ja, ich war auch am Anfang immer so, ich brauche nur das PCB. Ne? Meine ersten Boards waren einfach nur PCB-Switches und Caps und das war's. So, also.
Okay, genau, aber die PCBs, die kommen ja auch nicht einfach so, sondern irgendwann musste ja angefangen haben, auch selber Keyboards zu entwerfen. War das dann quasi der zweite logische Schritt, nachdem du gesagt hast, ich habe mein Layout soweit selber zusammengedampft und habe es auf Colemac gebaut oder dann später wahrscheinlich auch auf was anderes, kommen wir auch noch dazu, dann zu sagen, gut, okay, das brauche ich halt für dieses Layout, weil ich brauche nicht mehr viele Tasten, brauche ich auch eigene Keyboards. War das dann quasi der nächste logische Schritt, auch selber ans Keyboard-Design zu gehen?
Erstmal noch gar nicht. Also das Erste war, dass ich irgendwoher ein Hummingbird-PCB bekommen habe. Das Hummingbird fand ich schon immer einfach extrem cute. So, das ist einfach, finde ich auch immer noch eins der schönsten kleinen Boards, die es so gibt. Und das hat ja schon diese reduzierten äußeren und inneren Columns. Also zwei Inner Keys nur statt drei und zwei Pinky Keys nur statt drei. Und das fand ich einfach von der Ästhetik her sehr, sehr cool. Und ich habe das dann gebaut und habe versucht, irgendwie mit Colemac darauf zu tippen und das hat nicht so richtig funktioniert.
Okay.
Also ich war auf Colemac Mod DH, wo das K, wenn ich mich recht entsinne, in der inneren Spalte rechts unten, also rechte Hand innere Indexspalte unten ist. Und das ist ja praktisch dann genau eine der Tasten, die auf dem Hummingbird nicht mehr da ist. Mhm. Und das K war irgendwie zu häufig. Das hat mich total genervt, dass ich das nicht tippen konnte. Und dann habe ich das Hummingbird erstmal wieder ins Regal gestellt für eine Weile und habe weiter mit Chlor und Klotz gearbeitet. Und irgendwann, ich glaube, das war damals dann auf dem Absolem-Server, haben dann dort Leute immer praktisch von Abmarkt geschwärmt. Und das ist ja ein Layout, was explizit fürs Hummingbird gemacht ist, so von der Optimierung her und so. Und dann dachte ich mir, hey, das ist relativ ähnlich zu Colemac, das probiere ich jetzt einfach mal. Und das war eine Erleuchtung. Ähnlich wie Colemac statt QWERTY. Und ja, also erstmal total der Mindfuck, irgendwie einen Buchstaben auf dem Daumen zu haben. Also AppMic, für alle, die es nicht wissen, hat E auf dem Daumen. Ist aber halt voll die coole Idee, weil man sagt, ey, das E ist halt der häufigste Buchstabe. Das ist ja ungefähr so häufig wie Leertaste halt. Und dementsprechend hast du dann die Daumen so ein bisschen gebalanced. Auf dem einen Daumen Leertaste, auf dem anderen E. Genau. Naja, darauf können wir später noch mal ein bisschen genauer drüber reden. Also jedenfalls hat das mir dann ermöglicht, das Hummingbird zu benutzen. Dann hat mir das total Bock gemacht. Und das Hummingbird fand ich einfach auch, also wirklich, finde ich auch immer noch mega, mega cool. Und habe dann aber irgendwann festgestellt, das passt leider nicht so richtig perfekt zu meinen Händen, weil mein kleiner Finger, also ich weiß nicht, ob der einfach zu kurz ist oder ob ich irgendwie die falsch halte oder keine Ahnung. Jedenfalls kam ich immer an den oberen Pinky Key vom Hummingbird immer nur nicht so schön dran. Und es war irgendwie immer so ein bisschen so ein Moment, wo ich so dachte,
Okay, weißt du? Klar, so dieser kleine Speedbump quasi, der eingebaut wird, wo du jedes Mal denkst, ja, da hätte ich jetzt hin sollen, aber bin gar nicht so richtig rangekommen, ja.
Genau, und dann habe ich mir irgendwann gedacht, so hey, ich leg einfach die Taste auch noch auf eine Combo, weil ich war ja zu dem Zeitpunkt dann schon irgendwie dabei, dass ich Q auf einer Combo hatte. Das ist tatsächlich bei Upmarkt auch die einzige, nee, man macht glaube ich auch Z, QZ, ich weiß gerade nicht mehr auswendig. Jedenfalls Q hatte ich schon auf einer Combo und da dachte ich, hey, ich kann ja jetzt einfach noch zwei Tasten auf eine Combo legen und dann kann ich mir das ersparen. Und damit war dann im Prinzip der Grundstein fürs Tilt-Tap gelegt, ne? Also ich habe das dann halt auf dem Hummingbird erstmal weiter so benutzt, ohne diesen oberen, ohne die obere Taste, die habe ich dann halt einfach nicht mehr benutzt. Ja, irgendwie habe ich dann durch weiteres Abhängen auf den mechanischen Tastaturen-Discords ja immer mal wieder natürlich so mitbekommen, wie Leute so ihre Boards zeigen und irgendwie Screenshots aus Flipchat oder KiCad, keine Ahnung, wie spielt das aus, weiß ich nicht.
Egal, ja.
ja. Genau, dann habe ich irgendwann dieses Workshop-Video von Bob angeguckt und habe so ein bisschen nebenbei mitgemacht und hatte außerdem irgendwie, weil ich ja auch schon auf dem Absolim-Server war, irgendwie von Ergogen das mal mitbekommen und damit ging es eigentlich los. Ne? Ich habe dann irgendwie in Ergogen rumgespielt und dachte mir, ja, ich baue jetzt einfach mal das Hummingbird im Prinzip nach und mach die obere Taste weg und dann habe ich irgendwie mit dem Mittelding rumgespielt und habe irgendwie mich vertippt bei irgendwas oder so. Dann war das irgendwie so leicht schräg und dann dachte ich, hey, das sieht eigentlich ganz cool aus.
Ah, okay. Das ist nämlich, ich habe es explizit nämlich als Frage, eigentlich ist das der einzige Grund, warum ich dich eingeladen habe. Ich wollte wissen, warum ist die Zilpzalp so schief in der Mitte? Es ist so ein bisschen, es ist einerseits ein cooles Designelement, definitiv, aber jedes Mal frage ich mich, warum? Warum ist die in der Mitte schief? Spannend, okay, cool.
Mhm. Ja, ich, ja, also ist auf jeden Fall ganz witzig. Ich glaube, wenn man in einem besagten Server in meinem Kanal ganz, ganz, ganz nach oben scrollt, auf die allererste Nachricht, dann sieht man irgendwie, wie ich da irgendwann mal das zum ersten Mal gepostet habe. Und da ist nur so ein Outline zu sehen aus Ergogen.
Okay, das erklärt so viel.
Und ja, da ist es, genau. Genau, da sieht man praktisch nur diese Outline und ich fand irgendwie, das sieht irgendwie aus wie so ein, also ich weiß nicht, ich fand das irgendwie interessant aus verschiedenen Gründen. Das sah irgendwie aus wie so ein,
ja.
Weißt du, wie dieser Sprung von Trinity in der Matrix, wo sie so die Arme auseinander nimmt und so irgendwie tritt nach vorne und das hat mich irgendwie daran erinnert und ich fand es irgendwie einfach vom Aussehen her interessant und cool und dann dachte ich mir, hey, ich probiere das jetzt einfach mal und das war's dann irgendwie, dann war das Zip-Zip da.
Ja, das ist Designkunst, das ist ein Keyboard, wo glaube ich, also zumindest wirkt's auf mich so, ziemlich viel Hirnschmalz drin steckt. Zumal du ja eh sagst, die ganzen Optimierungen, die du vorgenommen hast mit dem Pinky Key, der weggefallen ist, im Gegensatz zu Hummingbird und all solche Geschichten und auch wirklich das Layout zu reduzieren auf noch weniger Tasten. Ich meine, du hast nicht genug Tasten, um ein komplettes Alphabet abzubilden. Das muss man mal dazu sagen. Gut, du könntest, aber dann hast du halt...
Das sind schon 28.
Ja, da musst du noch mal über Kombos gehen und alles drum und dran. Es ist trotzdem spannend. Also ich finde, da steckt so viele Überlegungen drin, die ich mir bei einem Keyboard noch nie gemacht habe, muss ich ganz klar dazu sagen. Auch so, also diese kleinen Design-Details, also dieser kleine Splay zwischen den äußeren Columns, die noch drei Keys beinhalten. Ich glaube, so muss man es am ehesten sagen. Der ist ziemlich nett gewählt. Also der ist, der schmeichelt meinen Fingern. Mhm. Ich kann den sehr gut benutzen. Das ist schön gewählt. Auch die zwei inneren Keys für die Zeigefinger sind auch sehr, sehr nett. Ja. Zwei Daumen-Keys. Ich muss sagen, da ich von der Korn komme, bin ich drei gewohnt, brauche aber, glaube ich, auch keine drei. Und auf der Zilpzalp sowieso nicht. Das ist ganz klar.
ja, natürlich. Was man braucht, ist auch immer nur eine
Frage. Wenn man einfach weniger hat, als das, was man ursprünglich hatte, dann muss man halt damit zurechtkommen. Das ist ganz klar. Genau. Ja, aber die Zilpzalp ist einfach ein wunderschönes Keyboard. Definitiv.
Das ist sehr, sehr nett. Ich muss aber nochmal dazu sagen, also der meiste Gehirnschmalz, der da drin ist, kommt nicht von mir, ne? Also.
Ja, allerdings.
Das sind nur Sachen, die ich irgendwie zusammengewürfelt habe.
Ja, das Grund,
muss ich, glaube ich, fairerweise
Sicherheit.
Sagen.
Keine Frage, wenn das von der Hummingbird ist. Also, die Hummingbird sieht ja schon relativ ähnlich aus, bis auf dieses schräge Mittel, diesen schrägen Mittelsteg. aber allein dieses, Runtersetzen von diesem Pinky Key, das macht so unfassbar angenehm. Weil ich glaube, ich hatte noch keine Hummingbird in der Hand, aber also wenn ich es so vor mir sehe mit den zwei Pinky Keys, die das Hummingbird hat, stelle ich es mir deutlich, also ja, was heißt deutlich anstrengender vor, darauf zu tippen, aber doch schon anstrengender als auf der Zilpzeit, weil die Zilpzeit eben diesen einen Pinky Key, den sie hat, dahin legt, wo er hingehört. Ja, natürlich.
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen anatomieabhängig so, je nach individuellen Fingern und so, aber für mich ist das auf jeden Fall auch der Fall. Ja.
Auf jeden Fall, ich bin sehr, sehr fasziniert.
Schön, dass es
das
auch für andere
produktiv
passt.
Im Einsatz, aber ich arbeite dran.
Ja, vielleicht liegt es auch am Layout, wie bei mir damals.
Red mein Layout nicht schlecht, okay?
Nee. Ja.
Genau. Nee, aber es braucht ein gewisses Maß an Übung, um damit schreiben zu können, ganz klar. Oder produktiv schreiben zu können, sagen wir es so. Aber es ist ein tolles Keyboard. Aber vielleicht kommen wir nachher nochmal auf die Zilpzeit zurück. Mir fällt mit Sicherheit noch was ein. Aber du baust ja nicht nur diese völlig abgefahrenen Keyboards, wo die meisten Leute denken, wie kannst du da drauf schreiben? Sondern du designst da noch ganz andere Geschichten, habe ich gesehen. Die Padawan zum Beispiel ist auch auf deinem Designhaufen gewachsen, sage ich mal. Das ist ja so, die schlägt ja eine ganz, ganz andere Kerbe.
Ja.
Wie kam es denn dann dazu? Weil so wie es klingt, hast du dich ja erstmal nur in die Richtung Unibody-Split beziehungsweise weg von diesen Rechtecken als Keyboards orientiert. Und dann sehe ich da die Padawan in deinem Portfolio und muss sagen, die ist ja so völlig anders.
Ja. Ja, ich glaube, da muss man dazu sagen, das ist auch tatsächlich gar nicht so richtig auf meinem Mist gewachsen, sondern eher auf dem von meiner Frau. ich habe sie nämlich immer mal wieder genervt damit, dass sie doch auch mal eine coole Tastatur gebrauchen könnte. Und irgendwann haben wir uns dann mal gemeinsam hingesetzt und überlegt, wie die aussehen könnte. Und ich war immer dabei zu sagen, ja, können wir denn die und die und die Tasten wegnehmen? Oder? Genau, das war dann so ein bisschen, also sie hatte dann zum Beispiel den Anspruch, dass sie explizit Nummerntasten hat, aber es war ihr dann zum Beispiel nicht so wichtig, dass es eine Numrow ist. Und dann dachte ich, hey, das ist meine Gelegenheit, die Numrow wegzunehmen. genau. Und dann dachte ich so, hey, Minivan ist unter den 40s sozusagen der Klassiker. Das heißt, das Alpha-Layout ist im Prinzip ein Minivan. Ich muss dazu sagen, also Minivan suggeriert wahrscheinlich irgendeine spezifische Bottom-Row, da kenne ich mich nicht so gut aus. Da habe ich einfach irgendwie dann nochmal was genommen, was ich dann irgendwie auch ganz interessant fand mit diesen Exploded Spacebars. Die habe ich mir, glaube ich, von WTR abgeguckt. Genau. Die Pfeiltasten wollte sie auf jeden Fall auch noch dabei haben. Das heißt, die sind dann auch irgendwie nochmal rausexplodet, damit man irgendwie so ein bisschen Symmetrie mit der Spacebar hat.
Was aber an sich ein relativ schickes Design-Element ist, wie ich finde. Also das ist nicht so einmal komplett an dem Alpha-Block dran, sondern ja so ganz leicht versetzt. Und einmal natürlich vom Alpha-Block weg versetzt, aber auch dieser Versatz nach unten. Finde ich schon sehr, sehr schick. Ist schon hübsch. Keine Frage. Also ist jetzt auch nicht unbedingt das Layout, was ich benutzen würde, aber es ist es schmeichelt, glaube ich. Sehr hübsch.
Man muss natürlich dazu sagen, dass Dizzy auch ein fantastisches Case dafür gemacht hat. Ne? Also ich glaube, ohne dieses Case wäre das nochmal eine andere Nummer.
Das ist gerade das mit diesen Abrundungen unter den Modifiern und auch mit dieser rausgestellten Spacebar und den Pfeiltasten, oder? Also, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll.
Genau. Also das hat halt vorne so ein Chamfer im Prinzip, aber der ist halt nur da, wo nicht die Exploded Keys sind. Ne? Das ist irgendwie, ist einfach ein cooles Design.
Ja, ich glaube, das.
Ich glaube, das macht viel aus.
In die Hand. Das ist so ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Also ist beides sehr schick. Genau das Layout wie das Case natürlich auch. Ähnlich, aber dennoch grundverschieden. Kann man das so sagen? Wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber das Zuru ist auch noch bei dir im Portfolio.
Ähnlich, weil es auch rechteckig ist.
Ja, allerdings ja auch. Ja gut, es ist ein Rechteck, allerdings vom Layout her ja komplett anders. Das ist ein Symmetrical Stagger, wenn ich es richtig im Kopf habe. Sieht man relativ selten, glaube ich. Also es heißt,
Katana.
Im Prinzip gehen die Keys auf der linken Seite nach unten links weg und ab der Mitte, also zwischen T und Y, gehen sie Richtung unten nach rechts weg. So dass es symmetrisch unten nach außen verläuft. Also das ist im Audioformat unfassbar schwer zu beschreiben.
Genau. Ja. Also zum Nomenklatur, ja, zur Nomenklatur, also das nennt man, glaube ich, nicht symmetrical. Also symmetrical wäre, dass du praktisch zwischen der QWERTY-Reihe, der ASDF-Reihe und 0,25 View-Stagger hast und dann zu der letzten Reihe nochmal 0,25 und normal wäre ja 0,5. Also das nennt man symmetrical meines Wissens. Und das hier zu wird Katana-Stagger genannt. Und das bedeutet praktisch, linke Hälfte ist uniform 0,25 nach links, immer wenn man eine Zeile nach unten geht, und rechte Hälfte ist uniform 0,25 nach rechts. Genau. Ich hoffe, das ist irgendwie verständlich.
Ich werde es alles komplett verlinken in den Shownotes, beziehungsweise es wird ab dieser Episode sogar Episodenbilder geben. Von daher wird es damit auftauchen. Genau.
Nicht schlecht.
Unfassbar spannend. Wie kann man da drauf tippen?
Ja, der Witz ist, es ist eigentlich ein Zipzelp-Layout. Also, wenn man es genau anguckt, so die, ich weiß nicht, welches, ob du gerade ein Bild vor Augen hast.
Ich habe ein Zipzelp-Layout.
Ja, auch nicht schlecht. Also im Prinzip, es hat ein paar mehr Tasten als das Zipzelp, wenn man es genau nimmt. Es hat aber im Prinzip nur, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist ja ein 31 Tastenboard im Prinzip. Ne? Das hat 5 Tasten pro Spalte, pro Zeile, pro Hälfte. Also du hast praktisch Q, W, E, R, T, wobei das Q 1,5 U Key ist, damit es halt im Endeffekt rechteckig wird. Und die unterste Zeile hast du prinzipiell, wenn du möchtest, ZXCVB und dann irgendwie eine Taste vielleicht als leer oder wie auch immer und dann auch wieder 5 Tasten. Das heißt, man hat praktisch so ein normales 30 Tasten Finger Layout plus einen Daumen in der Mitte zwischen den, oder also ob man das mit dem Daumen bedient oder nicht, ist sicherlich auch nochmal eine andere Frage, aber praktisch noch eine extra Taste dazu. So kann man es nutzen, aber ich nutze es praktisch wirklich als Zipzap, dass ich praktisch in der unteren Reihe, die 3 mittleren Tasten sind im Prinzip Daumentasten, so dass ich dann für die Finger nur noch 3 oder 4 Tasten in der unteren Reihe habe, nicht 5. Das heißt, ich habe meine reduzierte Inner Column, wo nur 2 Tasten sind, und ich habe das Zuro auch bisher nur mit ISO Enter gebaut. Das heißt, ich habe auch für den Pinky zumindest auf der rechten Seite nur 2 Tasten statt 3. Nutze aber tatsächlich auch nur eine davon. Also
ist das im Endeffekt ist es One Unit?
Oder? Nee, tatsächlich in dem Fall nutze ich das mittlere, weil man doch sehr viel schräger da drauf die Hände haben muss, aufgrund dieses Staggers. Also da finde ich tatsächlich das mittlere dann doch angenehmer. Ja.
Ich habe das so noch nie gesehen, du hast recht. Das ist ein Zipzelp-Layout. Du hast deine 9 Tasten in der Mitte, ganz klar. Du hast dann unten den Pinky und die Pfeiltasten, die du da auf dem Foto drauf hast, was ich auch verlinken werde, sind die Daumenkeys. Ja, es macht Sinn.
Ja, ich das war schon, eigentlich die Idee.
Da. Unfassbar viel in dieser Episode. Verrückt. Nutzt du sowas auch produktiv im Alltag? Oder bleibst du da eher bei den bei der wirklichen Zipzap? Darauf tippst du Tag, also vielleicht nicht tagtäglich, aber schon öfters?
Ja, also ich habe das auf jeden Fall mal eine Weile lang ziemlich ausgiebig benutzt. Auf Dauer habe ich tatsächlich bisher noch keine Tastatur gebaut, die mir angenehmer ist als das Zipzap. Aber okay. Das ist auch nicht mehr das Ziel, ne? Also
okay. Ja. Und ISO Endarts könnte auch dem einen oder anderen gefallen. Ja, aber Zipzap ist ja noch nicht so der Punkt, an dem du gedacht hast, ich höre jetzt auf, das reicht, kleiner geht nicht mehr. Denn irgendwann gab es dann auch noch eine Teen Spirit. Und die Teen Spirit geht dann in Richtung, das ist ja dann schon fast artsy. Corded ist es ja im Prinzip, weil du ja viel über Kombinationen wahrscheinlich machst. Also ganz kurz zur Erklärung, die Teen Spirit hat für die Finger selber eine Reihe mit 3 Keys auf der Seite und eine Reihe mit 4 Keys. Das Ganze auf der anderen Seite, auf der rechten auch nochmal. Und 2 Daumen-Keys. Wie kommt man da drauf? Wie kommt man auf so ein Keyboard?
Das war auch wieder erst das Layout da, ne? Also, okay. Ich hatte tatsächlich von Bubble das UT22 eine Weile lang benutzt und fand das, also mit Typo, das ist ja so ein, also okay, ich muss ein bisschen ausholen. Also das UT22 ist eine, wie der Name schon sagt, 22-Tasten-Tastatur. Also ist im Prinzip 4x2 plus 2. Es hat noch so untere Pinky-Tasten, aber da komm ich persönlich zumindest nicht so richtig dran. Das heißt, die habe ich sowieso immer schon ignoriert. Also habe es als 20-Tasten-Tastatur benutzt im Prinzip. Und genau, dafür gibt es dann verschiedene Layouts. Also du sagst, es ist ja schon Artsy zum Beispiel und Typo ist ein anderes. Was ja eigentlich eine ähnliche Idee ist, ne? Also du hast irgendwie sehr, sehr viele Kombos, die du dann benutzen musst, um Buchstaben zu tippen, und das kann man einhändig benutzen. Das heißt, dann hast du wirklich nur noch 10 Tasten und hast praktisch eine Hand zum Beispiel irgendwie frei für die Maus oder sowas. Und Typo hat aber praktisch die Idee, dass man immer abwechselnd tippt. Also jede Eingabe ist abwechselnd links, rechts. Und das ist ein total witziges Eingabegefühl. Also ist wirklich absurd. Muss man mal ausprobieren. Das ist echt eine lustige Sache.
Okay.
Und das fand ich extrem cool. Was mich aber da gestört hat, war, dass ich echt Schwierigkeiten hatte, das zu lernen und gleichzeitig auf meinen anderen Tastaturen noch zu tippen.
Ah, okay. Das ist spannend, weil man hört dann doch öfters, dass wenn Leute andere Keyboard-Layouts lernen, gerade Colemak und ähnliche Geschichten, Neo und wie sie alle heißen, dass es da meistens kein Problem ist, wenn du dich irgendwie an einen Laptop setzt, der dann Standard QWERTY hat oder ähnliches. Aber da wird es dann problematisch.
Ja, ich weiß nicht genau, woran es liegt. Also bei mir ist das auf jeden Fall ein Problem. Man muss allerdings dazu sagen, dass das Layout ja sehr ähnlich, ich sag mal, in der Hand liegt, wie das, was ich normalerweise benutze. Das ist vielleicht ein Unterschied zu dem Call-Stagger-Split versus Row-Stagger-QWERTY-Ding. Genau, aber das war dann sozusagen so ein Problem, was dann irgendwie dazu geführt hat, dass ich das irgendwie immer weniger benutzt habe, obwohl ich eigentlich Lust darauf hatte. Dann hat aber irgendwann die Eve, die das ist die Person, die auch das Upmac designt hat, das Layout, hat auf dem Absolem irgendwie so 20 Tasten-Layouts gebrainstormt, sage ich mal, und hat dann im Prinzip eine Upmac-Version für 20 Tasten gemacht. Und das war natürlich dann so mein Moment, um wieder dieses UT22 rauszuholen und sozusagen zu schauen, ob ich mit einer Keymap, die sehr, sehr viel ähnlicher zu der ist, die ich sowieso benutze, besser klarkomme. Und das war tatsächlich der Fall. Also vielleicht dazu als Info, dieses reduzierte Abmack, das ist halt wirklich praktisch die Tasten, die Tastatur noch hat, sind genau gleich wie bei der, wie bei dem Layout, was ich sonst benutze. Und die fehlen, sind dann sozusagen über Kombos gelöst. Mhm. Das heißt, alles, was irgendwie auf der Home Row und auf der anderen, also ja, auf der einen Seite ist die Top, auf der anderen die Bottom, aber wie auch immer, ist dann praktisch genauso. Und das sind ja, da Upmac ein sehr gut optimiertes Layout ist das der Großteil der Dinge, die man tippt, weil da wirklich die hochfrequenten Buchstaben im Prinzip drauf sind und alles, was irgendwie über Kombos ist, ist halt sehr viel seltener. Das heißt, das ist wirklich ziemlich usable gewesen für mich. Und dann habe ich natürlich, weil ich nicht gerne mit zwei Pinky Keys arbeite, gedacht, hey, das ist doch die Gelegenheit, nochmal ein eigenes witziges Projekt zu machen. Und das ist so ein Steam Spirit geworden. Und auch da hat Dizzy sich mal wieder selbst übertroffen, finde ich. Also ich finde, das ist echt einfach nur ein hammergeiles Case, was er da gebastelt hat.
Ist es gerade das Lilane mit dem türkisfarbenen Aufsatz quasi?
Genau, das ist eine Version davon. Ich habe noch eins, was komplett weiß ist. Das finde ich noch ein bisschen geiler inzwischen.
Okay. Du hast auch eine The Rock-Version, oder?
Ja.
Aber war's
ja,
The Rock?
Ja. Dizzy hat mir irgendwann mal ungefragt dieses Top mitgeschickt, wo einfach der Kopf von The Rock mittendrauf so als Büste im Prinzip ist. Und das ist ja, natürlich das ist auch mega geil.
Das ist ja. Sieht doch auch sehr lang. Ja, das ist ziemlich abgefahren. Also das sind Bereiche an Keyboards. Ich weiß nicht, ob ich da jemals, also ich finde es unfassbar spannend. Ich würde das gern können, aber ich glaube, ich werde das einfach nie können, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist dann, also mir geht es dann so, dass ich beim Tippen zu viel nachdenken müsste, welche Kombos, welche Buchstaben und welche Zeichen machen. Wie ist das ja bei dir? Ist das dann irgendwann, geht das dann über in Fleisch und Blut und du weißt dann eigentlich, ja gut, ist Lernsache wahrscheinlich, nehme ich an.
Ja, total. Also der große Vorteil, wie gesagt, ist, dass das grundsätzliche Layout, was so ohne Kombos ist praktisch genau das, was ich sowieso schon kenne. Das heißt, ich musste gar nicht so viel noch zusätzlich lernen. Und dann am Anfang war es natürlich immer so, oh Gott, wo ist das jetzt? Und dann probiert man halt irgendwie ein paar Tage bis Wochen rum und irgendwann ist es halt aber auch wirklich einfach drin. Also.
Verrückt. Ja, aber das erinnert dann doch schon deutlich mehr an die Artsy zum Beispiel. Und finde ich auch unfassbar spannend, dass du da wirklich mit 8 Keys quasi eine komplette Tastatur abbilden kannst. Ist schon auch sehr, sehr spannend.
Ja, Artsy ist auch echt cool. Ja.
Das ist ziemlich auch unfassbar durchdacht. Das ist schon abgefahren cool. Okay. Spannend. Ja, lustigerweise, ich hatte auch unfassbar Probleme, dieses Keyboard-Layout zu beschreiben. Ich hatte geschrieben 3x2 plus 1 plus 2. du hast geschrieben, ich mag diese Notation. 1, 2, 2, 2 plus 2. Ist natürlich auch cool.
Sehr ja, gut. Das ist deswegen. Mal
erwähnt haben, weil das ist eine tolle andere Notation von dem Ganzen. Habe ich so gar nicht bedacht.
Ich glaube, das kommt, ich kenne das tatsächlich auch von so Hummingbird artigen Tastaturen, weil da ist es dann 2, 3, 3, 3, 2 plus 2, um das Hummingbird zu beschreiben, und ZipZap ist halt 1, 3, 3, 3, 2 plus 2. Also man sagt einfach praktisch immer die Anzahl der Tasten in jeder Spalte, ne? Und dann plus Daumentastenanzahl.
Ja, schon cool. Sehr cool. Genau. Layouts. Ich hatte im Vorfeld mich mal so ein bisschen umgeschaut auf deinem GitHub. Und da ist mir dieses Who Ate My Keep aufgefallen. Und erst habe ich gedacht so, okay, Apfel baut Keyboards. Aber normalerweise hat er auch immer wunderschöne Bilder zu seinem Keyboard. Zu dem Punkt allerdings nicht. Dann hast du im Vorgespräch, hast du mir gesagt, dass das Who Ate My Keep eher eine Überlegung für ein, ja, für ein Software-Layout war. Magst du mir deine Gedanken zum Who Ate My Keep mal offenlegen?
Ja, also genau, die Idee war eigentlich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da genau darauf gekommen bin, aber ich dachte halt irgendwie, weil ich mich natürlich zu dem Zeitpunkt auch schon so ein bisschen mit Layouts befasst habe, das ist allerdings auch schon relativ lange her, ich glaube, das ist noch vor ZilpZilp gewesen oder zumindest ungefähr zeitgleich, habe ich mich halt mit so reduzierten Sachen auseinandergesetzt und habe dann irgendwie eine Idee gehabt, dass praktisch jeder Finger nur eine Taste nutzen sollte. Und ich glaube, das kam daraus, dass ich irgendwie überlegt habe, die T9-Eingabemethode, die man früher auf so einem Nokia benutzt hat, um SMS zu schreiben, die wollte ich irgendwie reproduzieren auf Tastaturen, weil ich das irgendwie witzig fand. Dann habe ich aber so relativ schnell gemerkt, dass es irgendwie nicht so wirklich optimal ist, weil man natürlich mit der ganzen Hand ganz anders irgendwie tippt als mit so einem Daumen auf so einem winzigen Handy-Layout. Und habe dann irgendwie gedacht, ich mache das einfach so, ne? Also im Prinzip sind es ähnlich viele Tasten am Ende. Also man hat irgendwie 12 Tasten und ja, dachte dann, man macht irgendwie über Tap-Dance. Also ein Tap macht irgendwie die häufigsten Buchstaben, ein Double Tap macht so die nächsthäufigen und ein Triple oder Quadruple Tap macht dann so die allerseltensten. Das war eigentlich die Idee. So, und das habe ich dann irgendwie implementiert und ausprobiert und es war ganz nett, aber hat nicht so toll funktioniert. Muss man dazu sagen. Also ich bin auch tatsächlich inzwischen der Meinung, dass Tap Dance absolut kontraproduktiv ist, weil du, wenn wir jetzt schon in die Layout-Schiene gehen, wenn man Layouts optimiert, versucht man immer sogenannte SFBs zu vermeiden. SFBs sind Same Finger Bigram, also praktisch zwei Tasten hintereinander drücken mit ein und demselben Finger. Also zum Beispiel auf QWERTY, wenn man irgendwie RT, ne Moment, wie ist denn das bei QWERTY? Ich habe QWERTY leider nicht im Kopf.
Ich glaube ER wäre so ein gängiges Beispiel. Also gerade
ER sind ja zwei verschiedene Finger.
Achso, ja klar, so muss man es denken, richtig. Also RF wird es wahrscheinlich relativ wenig geben. DE oder ED. Das ist ja beides. Das muss ich überlegen. Beides ist ja Mittelfinger. Doch, ja.
Genau. Ja, ich habe es auch nicht gut genug im Kopf. Ich habe gerade, ja, genau, DE, genau. Das ist so ein typisches Same-Finger-Bigram, ne? Also QWERTY hat relativ viele. FR ist auch ein typisches. GT gibt es auch im Deutschen häufig. Stimmt, ja. Also da ist relativ viel dabei. Das sind Sachen, die man versucht zu vermeiden. Einerseits, weil im Optimieren von Layouts man natürlich irgendwie versucht, es für Schnelligkeit zu optimieren. Und es ist einfach schneller, mit zwei verschiedenen Fingern hintereinander zu drücken, als mit dem gleichen. und andererseits aber auch für Ergonomie. Und auch da ist es einfach angenehmer, wenn Finger irgendwie kurz zwischendurch eine Pause haben und nicht direkt hintereinander arbeiten müssen. Und ein Tapdance ist halt automatisch ein Same-Finger-Bigram, immer, sofort.
Na, ja, natürlich, klar.
Und die Idee, dann irgendwie 3 oder 4 Tapdances auf einer Taste zu machen, ist halt irgendwie ein bisschen unsinnig.
Okay, das geht eigentlich in die komplett andere Richtung natürlich dann. Ja, das stimmt.
Genau, also ich fand es eine witzige Idee, aber hat nicht so gut funktioniert.
Schade, schade. Genau. Ist trotzdem in deinem GitHub drin, das heißt, wenn man es mal ausprobieren will, ich glaube, es ist sogar die komplette, die komplette Keymap ist auch mit dabei, sehe ich.
Ja, ich habe das damals auf meinem DasBob implementiert. Das heißt, das ist eine Keymap für DasBob. Falls ihr das habt, könnt ihr es einfach nutzen.
Sehr cool. Vielleicht muss ich das trotzdem mal ausprobieren, nur so spaßeshalber, weil an sich die Idee ist witzig. Die ist sehr, sehr cool. Ja, spannend. Ja, Keyboard-Layouts. Und ich meine, da steckst du ja auch sehr, sehr viel Arbeit mit rein. Zwischen Zilpzalp, Hummingbird und TeenSpirit sind ja nun auch diverse Keys, die wegfallen und ähnliches. Benutzt du größtenteils vorgefertigte Keymaps oder baust du dann schon auch selber und schaust, welche Buchstaben du dir auf Kombos legst und wo du sie da am besten platzierst, oder bleibst du auf einem strikten Colmac stehen und legst dir dann das rein nach dem Layout auf die Kombos, wie es vom Finger her passt?
Mhm.
Nee, das war also unfassbar dämlich gestellte Frage, aber ich glaube, du verstehst,
was ich meine. Ich versuche mal zu antworten. genau, also ich bin ja tatsächlich während ich das Hummingbird dann nutzen gelernt habe, von Colmac auf UptMac umgestiegen. Mhm. Ja. Und UptMac ist ähnlich wie Colmac, aber es hat halt so ein paar relativ wichtige Änderungen. Ich weiß nicht, soll ich einfach mal die Tasten nennen? Das kenne ich noch so aus ein paar alten Folgen. Das fand ich
ja gerne, witzig. Gerne. Es gibt Leute, die mögen das, ja.
Ja, dann. Also oben, von oben links nach unten rechts, Zeile pro Zeile, ist das Layout V, W, F, P, B, J, L, U, Y, Apostroph R S T H K X N A I O. Und jetzt kommt die letzte Zeile, wo nur 6 Buchstaben drin sind auf dem Hummingbird, und das ist C G D M, Punkt. Und dann gibt's noch das E auf dem Daumen. Das ist UptMac. Wer gut aufgepasst hat, merkt, dass das so ein bisschen teilweise wie Colmac ist. Das heißt, das war für mich dann so, dass okay, das schaffe ich da umzusteigen, obwohl das irgendwie relativ, ja, am Anfang erstmal schwierig war. Genau, das heißt, das ist sozusagen das, was ich auf dem Zilpzalp zumindest relativ unverändert benutze. Aber was ich tatsächlich daran verändert habe fürs Zilpzalp, ist natürlich die Top-Pinky-Keys noch wegzunehmen. Das heißt, in diesem Layout ist sowieso schon Q und Z für Combo vorgesehen. Und ich habe dann sozusagen auch noch V und das Apostroph auf Combos gelegt. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und inzwischen habe ich da so ein bisschen mit rumgespielt und habe einige Sachen verändert, aber das Alpha-Layout ist auf jeden Fall unverändert geblieben. Alles andere habe ich mir so ziemlich selber zusammengebastelt aus guten Ideen von anderen Leuten. Und ja, das war dann fürs Zilpzalp. Fürs TeenSpirit, wie gesagt, gab es dann diese 20 Keymap von Eve oder Apsu auf GitHub, wo sie ja das UptMac im Prinzip angepasst hat für weniger Tasten. Und auch da habe ich ja jetzt praktisch zum TeenSpirit den Vergleich wieder 2 Tasten weniger. Da war es dann etwas komplexer, die noch unterzubringen, weil ja der Combo-Space schon ziemlich eingeschränkt war. Aber das hat dann doch auch ziemlich gut geklappt. Und ich habe dann sogar noch Umlaute und SZ irgendwo untergebracht. Die Keymap findet man auch auf dem TeenSpirit-Repo, die ich aktuell nutze. Genau. Das heißt, ich nutze schon Keymaps, die jemand, der das besser kann als ich, sich ausgedacht hat, aber ich mache immer noch so ein bisschen mein eigenes Ding damit.
Coole Sache. Machst du es rein nach Bauchgefühl, wie du deine Kombos legst in dem Fall? Beziehungsweise, du hättest ja zum Beispiel für das V auch mehrere Möglichkeiten, Kombos zu benutzen in den äußeren Columns. Oder benutzt du eher Ideen von anderen?
Ja, sowohl als auch. Also ich habe am Anfang tatsächlich das Q mit Ring und Mittelfinger oben gemacht, also sozusagen irgendwie möglichst nah da, wo es normalerweise wäre, aber dann als Kombo. Mhm. Bin dann aber irgendwie auf die Idee gekommen, wenn ich V auch noch auf Kombo haben will, dann wollte ich das sozusagen auf F und P legen, so dass es direkt neben der Q-Kombo ist. Und habe dann aber überlegt, was sinnvoller ist und von den Same Finger Bigrams wieder her, ist die Kombination S und Q häufiger als die Kombination S und V. Zum Beispiel im englischen Wort Square. Und dementsprechend habe ich das dann andersrum gemacht. Also es sind schon so ein bisschen Ideen dahinter. Und ich habe auch auf der Home Row zum Beispiel im Prinzip gar keine Kombos, weil wenn man schnell tippt, das relativ schwierig ist, dann irgendwie da noch Kombos zu haben. Gerade bei so einem Layout wie Upmuck, was halt sehr, sehr Roll-heavy ist. Also man hat viele, viele Rolls auf der Home Row. Roll heißt, dass man praktisch, wie wenn man so mit den Fingern auf dem Tisch trommelt, sozusagen entweder vom kleinen Finger zum Zeigefinger durch geht sozusagen oder andersrum. Also auch schon ab zwei Tasten. Also, ja.
Also ich habe mich da ja auch mal rangewagt an dieses Layout, an diese Layout-Überlegung. Und ich muss dir sagen, also die Überlegungen, die du triffst, das sind nicht nur kleine Überlegungen. Ich meine, das ist ja dann schon weiß ich so, das dritte oder vierte Level an Überlegungen, die man macht, wenn man sich Layouts überlegt. Das ist ja.
Ja, aber ich habe ja auch den Vorteil, dass ich mir den Rest nicht selber überlegen musste.
ja, trotzdem. Ich glaube, dass man teilweise an den Überlegungen, die du da getroffen hast, an die bin ich noch gar nicht rangekommen. Was ich so spannend finde, und das würde ich auch unfassbar gern ausprobieren, ist das E auf dem Daumen. Das sieht so unfassbar logisch aus, das E auf dem Daumen zu haben, dass ich das unbedingt ausprobieren will.
Ja,
also du benutzt es auch effektiv, oder?
Ja, natürlich. Also ich würde auch nicht mehr anders tippen wollen, ehrlich gesagt. Das ist einfach nur gut. Also es ist vor allem auf kleinen Layouts, weil man dann ja auch mehr Alpha-Space auf den Fingern wieder hat. Also es entzerrt auch so ein bisschen den knappen Platz.
Okay, ja gut, es schafft wieder Platz für andere Buchstaben. Okay, sehr gut. Ja. Aber das, ja, es macht einfach Sinn, ja, wie du sagst, der meistbenutzte Buchstabe überhaupt, das auf den Daumen zu legen, ist, ja, macht eigentlich nur Sinn. Ganz klar. Wo bevorzugst du dein Enter?
Enter habe ich auf Combo, rechte Hand, unten, Zeige und Ringfinger.
Aha, okay. Zeige und Ring, okay.
Genau, weil Zeige und Mittel ist ja schon Minus und Mittel und Ring ist Slash. Von daher bleibt nur noch das übrig.
Okay, dann bleibt nur noch das übrig.
Zumindest in der unteren, ja. Ja, genau. Also ich habe relativ intensiven Kombo-Gebrauch. Ja,
das ist, habe ich nicht anders erwartet. Weil ich war bis jetzt immer so bei mir selber gewohnt. Wie gesagt, ich benutze deutlich größere Layouts als du. So schön auf der linken Hand das Space auf dem Daumen und auf der rechten Hand das Enter. Das funktioniert wunderbar. Gerade wenn du da irgendwie so, Command-Line-mäßig unterwegs bist, ist das herrlich, herrlich zum Tippen. Aber ja, das E auf dem Daumen.
Ja, ich hatte Enter auch lange Zeit auf dem Daumen, also neben E. Inzwischen habe ich da allerdings Tab liegen. Das finde ich irgendwie angenehmer.
Okay.
Also Enter ist auch sowas, das will ich nicht aus Versehen triggern.
Ist natürlich richtig. Valider Punkt. Okay, gehen wir mal wieder zu größeren Keyboards. Und ich glaube, da musst du mir bei der Aussprache helfen. Und da habe ich auch nichts gefunden in deinem Repository von, beziehungsweise auf deinem kompletten GitHub-Account, das Emperfont.
Emperfont, ja, das ist eigentlich ein Drop-in-PCB fürs Ampersand. Mhm. Das Ampersand ist ein 40% Keyboard und ich weiß nicht, das war so ein Zeitpunkt, wo ich gerade ziemlich in dem Modus war, PCBs zu bauen. Oder zu designen. Und ich weiß auch nicht, ich habe da einfach so ein bisschen rumgespielt im KLE, also Keyboard Layout Editor, weil ich es irgendwie eigentlich ein sehr, sehr schönes Board fand und wollte aber nicht auf Rosedagger das nutzen. Mhm. Und habe dann dieses Drop-In-PCB gemacht. Das ist halt ein Ortho-Drop-In fürs Ampersand, deswegen der Name. habe ich nie herstellen lassen. Also ich hab's nie gebaut, nie drauf getippt, hab keinen Ampersand selber. Also
okay, aber Spaß oder Freude.
Genau. Es hat ein ganz witzige, mittlere Option. Also das Ampersand ist relativ breit, so dass du 10 Columns hast plus 3,25 oder so weitere. Das heißt, in der Mitte ist irgendwie relativ viel Platz für Unsinn. Wenn man nur 5x3 pro Seite nutzen will und da hat es einige Möglichkeiten. Aber wie gesagt, nie gebaut.
Interessant, aber es gibt auf jeden Fall die KiCad-Files dazu. Das heißt, wenn man das...
Genau, kann man...
Sind sie fertig? Sind sie benutzbar?
Meines Wissens, also wie gesagt, nie gebaut, deswegen nie getestet, aber soweit ich das einschätzen kann, sind die benutzbar und...
Cool. Das heißt, wer Interesse hat, kann sich die machen lassen. Ich glaube, ähnlich verhält sich es beim Cuts, oder?
Mhm, ja.
Weil da lese ich auch in Großbuchstaben in dem Repository Untested Hardware. Ja. Manufacture at your own risk.
Genau.
Sehr gut. Okay. Ja, also da ist, wie du schreibst, QAZ-ähnliches Keyboard, also relativ klein. Ich glaube, QAZ ist 30%.
Genau.
Ist die 30 oder schon 40? Ich glaube, doch 30.
Nee, 30, ja.
Genau. Ist richtig. Okay, cool. Ja, eine ganze Menge Keyboards. Was wir jetzt natürlich für diese ganze Church of Chiffre Anhängerschaft nicht außen vor lassen dürfen, ist die Chiff-Chef. Und ich glaube, das ist dein neuestes Keyboard, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Und wahrscheinlich auch das, was so ein bisschen, ja gut, also ich als neu gewonnener Zilbzalb-Fan kann es nicht ganz nachvollziehen, aber ich glaube auch relativ viel Aufsehen erregt hat, denke ich mal, in dieser ganzen Chiffre-Community, sage ich mal. Die gibt's definitiv. Ich weiß nicht, ob sie sich selber so nennen möchte. Erzähl mir
die
mal.
Die nennen bisschen, sich also natürlich die Kirche selber. Also.
Ja, natürlich, die Church of Chiffre. Ich werd wieder verprügelt, wenn hier das Mikro ausgeht, weil ich die Church of Chiffre nicht Church of Chiffre genannt habe. Erzähl mir ein bisschen was über das Chiff-Chef.
Ja, also eigentlich war die Idee nur, also das Chiffre ist natürlich ein super schönes Keyboard und ich habe da irgendwann mal als Pi so ein PCB-Group-Buy dafür organisiert hat, mir auch eins mit besorgt. Hab mir ein schönes Bubble Case drucken lassen und das gebaut und fand's wunderbar. Das einzige Problem für mich dabei war, dass es einfach nicht kompatibel mit der Art, wie ich am liebsten tippe, ist. Also, dass, wenn man vergleicht beim Zilbz, hat die inneren Tasten, die zwei, die sind ja praktisch mittig auf der Höhe der drei Index Keys. Das heißt, man hat einen sehr viel kürzeren Weg zu diesen beiden Tasten. Als wenn man jetzt irgendwie nach oben, ja, also 0,5 U höher oder weiter unten hin müsste. Und das ist so ein Punkt, der mich immer gestört hat, sage ich mal. Das zweite ist, dass die Daumentasten beim Chiffre, also es sind halt im Prinzip zwei nutzbare und zwei weitere, die schick aussehen. Also auch das ist natürlich Preference und hängt von Anatomie und was auch immer ab, aber für mich war das halt so. Und das waren einfach so ein paar Sachen, wo ich irgendwie, die dann irgendwann dazu geführt haben, dass ich das nicht mehr so oft benutzt habe, obwohl es eigentlich mega schön ist und ich es auch einfach super cool finde. Und dann habe ich irgendwann, ja, natürlich inspiriert vom Bruce, gedacht, hey, ich könnte ja einfach ein PCB machen, was in Chiffre-Cases reinpasst und was meine Probleme damit löst. Mhm. Und das ist das Chiff-Chef. Und der, also ich muss sagen, das ist eigentlich das, was ich an dieser Tastatur fast am besten finde, ist, dass Chiff-Chef der englische Name für den Vogel Zilbzalb ist.
Oh, cool. Okay. Das ist ziemlich cool. Okay. Das war mir nicht bewusst. Aber das ist ja, wow, das ist, okay, cool. Das Gute ist, weil in der letzten Late Night, ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen, meine These war ja, dass du solche Sachen baust und die Tasten, die du prinzipiell eigentlich nicht benutzt, wobei es bei der Chiff-Chef ein bisschen anders aussieht, einfach nur mit großen Tasten auffüllst.
Genau, das habe ich gemacht bei der Chiff-Chef.
Genau, ist meine Theorie gar nicht so falsch gewesen. Coole Sache. Ja. Das ist witzig, das ist cool, dass der Chiff-Chef quasi der Zilbzalb ist.
Ja, genau. Und natürlich irgendwie Chiffre ist auch mit drin. Das war Schicksal. Ich muss das einfach machen. Ja.
Sehr cool. Das ist ja witzig. Ja, also du baust eine ganze Menge Keyboards und hast hoffentlich auch noch vor, andere Sachen zu bauen, wenn dann sich das alles mal so ein bisschen eingependelt hat mit dem Parent-Chip, wie haben wir es vorhin genannt, genau.
Ja.
Genau, du baust aber nicht nur Keyboards. Irgendwann hat es mir so durch die Timeline gespült, dass es da einen neuen Mikrocontroller gibt, den Miau. Und irgendwie stand da dein Name dabei. Wie bitte kommt man denn dann von dem Keyboard, also von vom reinen... Ich muss weiter vorne anfangen. Du hast angefangen, dein eigenes Layout zu bauen, beziehungsweise hast du das so angepasst, dass es möglichst wenig Tasten hat, was ich ziemlich cool finde. Hast dann angefangen, das Ganze auf Keyboards zu projizieren und kleine Keyboards zu bauen. Und hast dann wahrscheinlich einfach gedacht, ja gut, jetzt brauche ich auch noch einen eigenen Microcontroller oder wie? Weil es gibt den Miau und der ist auch auf deinem Mist gewachsen.
Ja, also ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das damals auf Lemmy, diese Fediverse Reddit-Alternative, gesehen. Da hat der Typ, der die Firmware, die auf diesen CH55-2 MCUs läuft, diese Fuck-Firmware, FAK, wer die gemacht hat, der darüber gepostet. Und ich fand das erstmal grundsätzlich interessant, weil ich irgendwie zu dem Zeitpunkt sowieso mich mit Firmware auseinandergesetzt habe und natürlich auch irgendwie für alle meine Tastaturen, die immer selber schreiben musste. Der Witz an dieser Firmware oder an diesen Chips vor allen Dingen ist, dass sie einfach unfassbar einfach zu verbauen sind. Also die, wenn man das vergleicht mit einer Tastatur, die auf der ein RP2040 drauf ist, das ist so der aktuelle Standard, würde ich sagen, im Keyboard-Bereich.
Genau, ja, kommt auf jeden Fall gerade ganz stark, das ist richtig, ja.
Genau, also da sind einfach, also ein RP2040 braucht allein schon gefühlt 100 Kapazitäten, Kondensatoren. Nicht ganz so viele natürlich, aber es ist sehr, sehr viel und der braucht einen externen Taktgeber, also einen Quarz und braucht irgendwie, was braucht er noch alles? Also super viel Peripheriegeräte, die du zusätzlich auf die Platine bauen musst, wenn du das Ding benutzen willst. Der CH55-2 braucht im Prinzip zwei Kondensatoren und das war's.
Oh wow, okay.
Das heißt, das war meine Idee zu sagen, hey, das Ding ist so simpel, das schaff sogar ich. und dann habe ich so ein bisschen mehr noch hinzugefügt, damit sowas wie ESD-Protection oder so drauf ist, ne, dass man seine Tastatur nicht grillt. Aber also von der Schematik her ist das halt super simpel, das Teil. Ich nutze diese Schematik auch zum Beispiel für Onboard-Sachen. Also der Shift-Chef ist auch mit Onboard CH55-2T. Auch noch ein Grund, warum CH in dem Namen sein muss. Ne? Also das ist alles sehr wichtig, dass diese Namen passen. Nee, also genau. Also da ist wirklich, wirklich wenig drauf. Ne? Also man sieht es auch, wenn man sich das PCB anguckt, da ist wirklich einfach einmal dieser Chip, zwei winzige Kondensatoren, zwei Schalter und irgendwie ein so eine ESD-Protection-Diode drauf. Und das war's halt so. Ne? Und wenn man sich so ein RP2040-Ding anguckt, da ist halt unendlich viel Hühnerfutter dabei. Also
da ist deutlich mehr drauf auf dem Board, das ist richtig.
Ja. Das ist cool. Das heißt, es ist halt super simpel, die Dinger zu designen. Ne? Also ja, das war eigentlich der Draw für mich, warum ich da Lust drauf hatte. Und dann dachte ich mir, hey, wenn ich mir das sowieso jetzt angucke, dann mache ich halt ein winziges Ding, was ein Drop-in für den Xiao ist. Xiao für den kleinen, da gibt's ja auch so viel mehrere verschiedene Versionen von Seed Studio mit RP2040 oder mit SAMD21 oder auch einen mit NRF25840, wo man dann Bluetooth Wireless nutzen kann. Und das ist der Chip, den ich auch auf dem ZipZap drauf habe. Oder die MCU. Das ist ja ein richtiges MCU-Board, ne? Nicht nur ein Chip. Und da dachte ich mir halt, hey, okay, wenn ich jetzt schon ein eigenes MCU-Board mache, dann zumindest eins, was ich direkt auf eine Tastatur draufpacken kann und es testen. Und das war dann halt die Idee, ne? Dass man sagt, okay, ich baue jetzt ein Ding, was genau die Abmessung vom Xiao hat, sodass man das praktisch 1:1 Drop-in für alle Sachen nutzen kann, die sonst den Xiao benutzen. Dann war eigentlich ursprünglich, dadurch, dass er so wenig Peripherie braucht, die Idee, dass man das ganze Ding per Hand löten kann. Das heißt, ich habe dann Prototypen bestellt, habe mir ordentlich die ganzen kleinen Teile dazu bestellt und weil das so unfassbar günstig war, also ich glaube, ich habe dann im Endeffekt pro MCU-Board irgendwie 2 oder 3 Euro bezahlt, waren relativ viele interessiert daran, sich auch so ein Ding zu holen. Und dann habe ich irgendwie einen kleinen Group-Buy gemacht und irgendwie 20 von den Dingern sozusagen im Endeffekt gekauft, getestet, ob alles funktioniert. Die erste Version war, glaube ich, daneben, war irgendwas kaputt, weiß ich nicht mehr genau was. Da habe ich eine zweite gemacht. Die war dann funktional. Genau, der erste Prototyp davon ist auch immer noch auf dem ZipZap, was ich aktuell benutze. Eine das ist ein bisschen unschön, weil es eine grüne Platine ist, aber naja.
Ah, okay.
genau, und dann kam irgendwann noch dazu, na, vielleicht muss ich nochmal erst was anderes erzählen. Also, und zwar erstmal habe ich dann total gefailt, selber das Ding zu bauen. Also habe es leider einfach nicht auf die Reihe gekriegt, das zu löten. Hab mir dann von Jakob, von Keep Supply Jakob, eine Hotplate geliehen und das damit versucht und bin auch daran gescheitert tatsächlich dann im Endeffekt. Und netterweise hat mir dann der Buser, der das sehr viel besser kann als ich, der hatte auch Interesse an dem Ding und hat auch sowieso eins davon bekommen und hatte dann halt praktisch das erste davon gebaut, bevor ich irgendwie es geschafft hatte. und okay. konnte dann schon bestätigen, dass das Ding funktioniert.
Okay.
das heißt, das war schon mal cool. Und dann habe ich tatsächlich über kurz oder lang auch irgendwann mal ein funktionierendes Teil gehabt. Als das dann soweit war, hat Jakob mir dann auch irgendwie nochmal gesagt, so, hey, wie wär's denn, wenn wir das Ding vertreiben in einer etwas polierteren Version. Und dann habe ich nochmal eine zweite Version gemacht, die nicht mehr handlötbar ist, wo alle Bauteile auf der einen Seite sind, sodass man das auch flach mounten kann. Das kann man mit dem Handlöt-Ding nicht unbedingt, weil da teilweise Bauteile unten dran sind auch noch. Genau. Und so ist es dann dazu gekommen.
Verrückt.
Ja.
Und ich meine, das ist ja an sich auch ein wirklich unschlagbarer Preis. Also ich glaube, den kann man ja nennen, 4,40 Euro für den Mikrocontroller oder beziehungsweise das MCU-Board. Ist halt schon, ich glaube, da denkt man nicht mehr viel nach. Das ist schon ja. Wirklich gut. Ich meine, kommt ja auch durch die wenigen Komponenten, die es braucht, ganz klar. Und das ist ja schon.
Ja, und die MCU an sich auch, ne? Also so ein RP2040 kostet, glaube ich, schon 1-2 Euro, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Wobei in Masse okay. Vielleicht auch nicht mehr, aber das Ding kostet halt 20 Cent pro Stück. So, also. Ja, das ist schon.
Gut. Aber ist dann nur rein FAQ-kompatibel? Oder kriegst du da
genau,
wahrscheinlich genau. Keine QMK drauf?
Nee.
Genau.
Genau, also man okay. Muss sich dann auf FAQ einlassen und das ist auch wieder ein Abenteuer. Also.
Ja, weil ich muss sagen, ich habe es erst durch dich gehört und auch sonst nirgendwo wieder gelesen. Ich habe immer nur gelesen, dass du drauf schwörst. Ich habe mich noch nie damit auseinandergesetzt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Mir wurde schon von ein paar Seiten wurde mir mal zugetragen, guck dir das doch mal an, red doch mal darüber. Kann ich aber nicht. Ich habe davon keine Ahnung, ich habe es mir noch nie angeschaut. Wo liegen denn die grundlegenden Unterschiede zur QMK zum Beispiel?
Also einerseits ist, glaube ich, der wichtigste Unterschied, dass es einfach auf diesen absolut billigen Chips läuft.
klar.
Für die Leute, die so ein bisschen Hintergrund, was so MCUs angeht, haben, das ist ein Chip, der mit dem 8051 Instruction Set arbeitet. Also es ist so ein ganz klassisches, im Prinzip veraltetes Instruction Set, was irgendwann auf so alten Intel Boards, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, mal in den 80ern oder so existierte. Es ist relativ simpel, also so eine Assembler-Sprache, die man, glaube ich, auch teilweise im Studium irgendwie in verschiedenen Bereichen lernt oder in Ausbildungen. Genau, also das ist eine lustige Sache daran. Das zweite ist, es ist in einer Kombination von C und Nickel geschrieben. Und Nickel ist im Prinzip eine Konfigurationssprache, die so aus der Nix OS Bubble kommt. Das heißt, die gesamte Firmware ist auch praktisch so gemacht, dass man diese ganzen typischen Nix OS Vorteile, Ideen irgendwie mit drin hat, ne? Also so reproduzierbare Builds und alles funktional. Das heißt, die Konfiguration von FAQ ist in Nickel und du hast praktisch eine funktionale Programmiersprache, um das Ding zu konfigurieren. Das macht es einerseits ziemlich mächtig, andererseits, wenn man das nicht kennt, sehr schwierig. oder was heißt sehr schwierig? Also erfordert ein bisschen Eingewöhnung, sag ich mal. Ist ein bisschen anders, ne? Es gibt aber ziemlich, ziemlich gute Beispiele und es ist halt echt, echt mächtig, ne? Also man kann halt wirklich coole Sachen damit machen. Zum Beispiel irgendwie eine Firmware, die dann automatisch für alle deine Tastaturen gebaut wird und irgendwie entsprechende Änderungen mit drin hat und du musst dann praktisch nur noch eine Keymap ja im Endeffekt pflegen, wenn man die halbwegs oft ändert, ist das vielleicht eine ganz interessante Sache. Genau, also das ist so ein bisschen der Witz. Außerdem hat es den riesigen Vorteil, dass es praktisch sehr, sehr viel von den bestehenden Firmwares lernen konnte. Also weil die ja schon sehr, sehr mature sind, konnte praktisch der Typ, der das macht, Sammy Collin heißt er oder nennt er sich, konnte praktisch schon viele Dinge sehr tief in dem System drin einbauen, die sonst in den anderen Frameworks manchmal so ein bisschen aufwendiger sind. Also zum Beispiel kann man ein Hold-Tab, also dass eine Taste abhängig davon, ob man sie einmal antippt oder ob man sie hält, verschiedene Sachen macht. Kann man im Prinzip einfach durch, man schreibt den Keycode, den der Tab machen soll, dann schreibt man ein und, also das Zeichen und dann schreibt man den Keycode, den der Hold machen soll. Und dann hat man praktisch fertigen Tab-Hold sofort an der Keymap. So, das ist halt relativ simpel. Genau. Und ja, irgendwie fand ich das einfach cool und das hat dann führte das eine zum anderen und genau. Dementsprechend, okay. Also das Zuru zum Beispiel gibt es auch in der Version mit Fuck drauf. Das Chiff-Chiff, wie gesagt, sowieso. Und den Miau kann man auf alles bauen, was Xiao-kompatibel ist.
So führte eines zum anderen. Also ich mache diesen NixOS-Kram jetzt seit, ich glaube, 2 Jahren oder 2,5. Ich habe noch nie von Nickel gehört.
Ja, ich ehrlich gesagt auch nicht. hatte ich vorher auch nicht von gehört. Aber es ist, ja, also ich meine, wenn man so ein bisschen Ahnung hat, was funktionale Programmierung ausmacht, dann ist das, glaube ich, ja, eine coole Sache.
Das klingt auf jeden Fall ziemlich cool. Hast du irgendwelche Einschränkungen gemerkt? Dass du irgendwo mal an einen Punkt gekommen bist, wo du dachtest, das konnte ich mit der QMK noch gut und relativ easy bauen, aber mit der FAQ geht's nicht?
Es gibt, glaube ich, nur eine Sache, tatsächlich, die bisher damit nicht geht, und das sind, wie nennen wir das, Mod-Shifts, also dass praktisch eine Taste abhängig davon, ob man Shift gedrückt hält oder nicht, was anderes macht. Ich habe das immer genutzt, um ich habe das immer genutzt, um praktisch die Komma und Punkt mit Shift Semikolon und Doppelpunkt ausgeben zu lassen. Und das ist ja bei der deutschen Keymap sowieso der Fall, aber bei der englischen, auf der ich irgendwie grundlegend erstmal alles basiert hatte, weil es irgendwie aus verschiedenen Gründen einfacher für mich war, ist das eben nicht so. Ne? Das heißt, ich hatte immer so ein Mod-Shift oder wie nennt man das? Mod-Morph, genau, drin, dass wenn ich Shift gedrückt halte, die Punkt und Komma statt Angle Brackets eben Semikolon und Doppelpunkt ausgeben. Und das kann FAQ aktuell noch nicht, zumindest nicht ohne weiteres. Was man natürlich machen kann, ist im Prinzip so ein Fake-Shift bauen, was im Prinzip einfach ein Layer ist. Und auf dieses Layer dann eben statt Angle Brackets halt Semikolon und Doppelpunkt legen. So, das, man kann das schon emulieren, das Verhalten. Ne? Das heißt, wenn man sich Mühe geben will, kann man das auch machen. Hat dann halt nur den Nachteil, sage ich mal, dass, ja, wobei, ich habe gerade gedacht, es hat den Nachteil, dass dann Shift nicht unbedingt im Betriebssystem ankommt für so Sachen wie Shift-Click und so. Aber ich glaube, man kann das sogar so machen, dass das Layer aktiviert wird und auch Shift gehalten gleichzeitig. Ja. Das habe ich mir noch nicht genau angeguckt, ne? Deswegen, also das ist so eine Sache. Aber ansonsten kann das halt echt alles, was ich brauche. Das ist halt wirklich, wirklich cool. Der Mensch, der das macht, der Semicolon, der ist auch echt ein fitter Typ. So, ich hatte, also als ich da angefangen habe, auch mit dem Miau, da habe ich irgendwie so 1-2 Sachen mit dem besprochen, die mir so fehlten, und dann war das irgendwie ein Wochenende später alles implementiert. So. Und das war halt echt, echt richtig krass. Inzwischen hat er irgendwie mit Arbeit ziemlich viel zu tun und kann nicht mehr so viel Zeit da reinstecken, aber das Ding ist auch schon ziemlich mature. Also das kann jetzt wirklich inzwischen alles, was ich brauche. Das heißt, ich nutze das sehr gerne, weil es auch einfach, also es ist günstig, der Chip, man muss keinen Bootloader drauf flashen, wie man es zum Beispiel bei einem SIMD-Chip machen müsste oder so. Ja, es ist irgendwie einfach gemacht für mich oder für Leute, die sich eingearbeitet haben, sage ich mal. Aber also gerade was PCB-Design angeht, macht es halt die Sache wirklich, also ich würde sagen, ungelogen 100-mal einfacher. Also es ist wirklich, wirklich simpel dann.
Das ist natürlich sehr cool. Verrückt. Ja, also ich werde mir nach dieser Episode so viele Sachen anschauen müssen. aber das ist das Gute, weil ab und zu kommt man so an einen Punkt in diesem Hobby, wo man denkt so, irgendwie hast du alles schon probiert und was machst du jetzt und das. Und dann kommt Apfel ums Eck. Und bringt FAQ mit und bringt die Zilpzalp mit und Teenspirit und wie sie nicht alle heißen. Es ist verrückt. Okay, spannend. Nun hast du ja gesagt, die ganze Parenting-Geschichte hält dich gerade so ein bisschen ab von dem ganzen Keyboard-Hobby. Aber hast du noch so Sachen, die du unbedingt noch machen musst, relativ bald? Spoiler mal so ein kleines bisschen, was du noch so in deiner Ideenkiste hast.
Ich habe tatsächlich ein Projekt, was ich gerade noch aktiv verfolge. Das ist im Prinzip ein Bruce, aber mit 20 Tasten statt 34 oder wie viel das Ding hat.
Okay.
Das hat 34, genau. Ja. Das habe ich tatsächlich auch schon irgendwie an verschiedenen Stellen gepostet. Also ist nicht so ganz geheim, muss man zugeben. genau, also das ist so das aktuelle Ding. Das würde ich gerne mit einem Onboard Wireless machen.
Kann die Fuck auch Wireless?
An sich nicht. Der Typ hat aber eine andere Firmware, die dann Wireless wieder kann und auch auf ähnlich günstigen Chips läuft. Die ist aber noch ziemlich in den Kinderschuhen und da ist er, glaube ich, noch nicht so dazu gekommen, die so ein bisschen auszuarbeiten. Deswegen habe ich mich damit noch gar nicht beschäftigt. Soll aber praktisch perspektivisch mit genau der gleichen Konfigurationssprache funktionieren, sodass du praktisch nur im Backend irgendwie andere Sachen hast und praktisch genau deine Keymaps 1:1 übernehmen kannst. Das ist halt schon ziemlich cool.
Das ist in der Tat abgefahren.
Genau.
Ja. Ich bin beeindruckt. Ich glaube auch, das ist eine der wenigen Episoden, wo ich meine Klappe mal halt und der Gast hier ohne Ende abgefahrenen Content bringen kann. Ich bin nachhaltig beeindruckt. Hab viele Sachen, die ich jetzt selber nacharbeiten muss, von denen ich noch nie im Leben gehört habe, aber die ich unfassbar spannend finde. Und ja, ich kann eigentlich nur sagen, danke, dass du da warst und mir die ganzen Sachen gezeigt hast, genannt hast, mich drauf gestoßen hast. Ich bin, wie gesagt, ich bin beeindruckt.
Ja, voll gerne.
Auf keinen Fall enttäuscht. Und wie gesagt, es war, ich habe mich drauf gefreut. Es muss ein Highlight gewesen sein, dass du dabei warst. Und das war es definitiv. Also das finde ich schon sehr, sehr spannend. Bevor ich dich hier rausschmeiß, hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest?
Ich grüße natürlich meine Mama.
das ist der Standard. Ich glaube, standardmäßig werden immer die Mamas gegrüßt.
Ja, das muss so sein. Ich grüße auch meine Frau und mein Kind und alle Leute vom geheimen Server, der hier nicht genannt werden darf.
Ja, das ist ein Name.
Sehr gut. Ja, genau. Ja. Ansonsten kann man auch mal ein Auge offen halten auf andere Projekte, wo ich PCBs für mache. Gibt's auch so ein paar. Genau, das kriegt man dann nicht immer unbedingt mit, weil das dann nicht so das Wichtige an dem Projekt ist, aber.
Ach, wer bleibst du denn eher so im Hintergrund?
Ja, mache ich dann so mysteriös, ziehe ich so die Fäden und dann wird das alles ein Riesenerfolg. Nee, also, ich spiele ehrlich gesagt gerade auf Dizzy's Ishineko an, wo ich das PCB gemacht habe, aber das ist wirklich ein Erfolg, weil der einfach sehr, sehr geile Sachen macht und nicht, weil mein PCB besonders toll ist.
Naja, aber das ist schon ein Teil davon. Ein Teil vom Erfolg auf jeden Fall. Ich durfte im Februar das Betoncase in der Hand halten und es ist ja abgefahren, was er da fabriziert an sich an Cases. Das ist
voll.
Den brauche ich definitiv auch noch hier, um den mal auszuquetschen.
Ja, das ist wirklich auch. Ich denke auch, das wäre, würde mich auch nochmal interessieren, was der so alles zu erzählen hat.
Das ist ja hohe Handwerkskunst auf jeden Fall, was er da
ja, hat. Mega, das ist einfach anderes Level, ganz ehrlich. Also.
Schon cool. Genau, aber wir sind heute bei dir und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir haben eine ganze Menge gelernt. Ich glaube nicht nur ich. Ich glaube, das geht vielen da draußen so, die jetzt zum allerersten Mal vom Zilpzalp gehört haben zum Beispiel. Und ich hoffe vielleicht auch drauf hängen bleiben, weil das ein ziemlich cooles Keyboard ist. Und kriegt man auch in einem Online-Shop, den wir heute hier schon erwähnt haben. Ich werde es auch verlinken in den Shownotes. Kann man da recht günstig kaufen. Das ist ziemlich cool. Ich darf aber eigentlich gar keine Werbung machen. Egal. Ich fand es toll, dass du da warst. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht. Ich habe eine ganze Menge gelernt und vielleicht irgendwann mal wieder.
Ja, immer gerne.
Wunderbar, dann melde ich mich. Ich wünsche dir noch einen angenehmen Abend und
ebenso.
Danke, dass du da warst. Mach's gut.
Sehr gerne. Ciao, ciao.
Auch hier nochmal ein riesiges Dankeschön an Apfel, dass er sich die Zeit genommen hat und mir und hoffentlich auch euch Kram gezeigt hat, der ziemlich abgefahren ist. Ich persönlich habe auf jeden Fall eine riesige Liste voll mit neuem Zeug, das ich mir anschauen will. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, Themenvorschläge und all solches Zeug, ihr findet auf klicklakack.de alle nötigen Kontaktinformationen, die ihr braucht. Dort gibt es den Discord, einen Matrix-Kanal, E-Mail und was ihr euch sonst noch vorstellen könnt. Also, wenn ihr Fragen habt, dann gerne her damit. Ich bin da offen für alles. Ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und für eure Geduld. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.